Herzlich willkommen im Kopfkino. Heute im Programm Der Mensch der Vorzeit. Vorhang auf, Musik an, Film ab. Was sehen wir? Vermutlich eine durch wissenschaftliches Halbwissen verklärte Version der Familie Feuerstein. Fällige Urmenschen, die sich mit gigantischen Keulen die Schädel einschlagen, sinnlose Laute stammeln und auf rohem Mammut rumkauen. Rudimentäre Rituale, nacktes Überleben und knallharte Hierarchien. Das Recht des Stärkeren und so weiter. So oder so ähnlich sieht das in den meisten Kopfkinos aus. Da kommt erst dunkle Vorzeit, dann lange nichts, dann die Antike, Mittelalter, Aufklärung, Moderne. Aber mal im Ernst. Wie realistisch ist es, dass so komplexe politische Systeme wie Athen und Rom mehr oder weniger nahtlos auf die Familie Feuerstein folgten? Richtig, gar nicht. Also nochmal von vorn. Vorhang auf, Musik an, Film ab. Was sehen wir diesmal? Aha, Amazonasvölker, die je nach Jahreszeit flexibel zwischen Nomadentum und Sesshaftigkeit wechseln und dabei mit unterschiedlichen Sozialstrukturen experimentieren. Indigene Gemeinden in Nordamerika, die sich bescheiden gegen Dekadenz verwehren und in Gleichberechtigung üben. Präkolumbianische Hochkulturen mit ethnisch diversen Großstädten, die den Wert der Gemeinschaft beschwören. Mesopotamische Megasiedlungen mit Sharing Economy und direkter politischer Teilhabe. Na bitte, geht doch. Das ist das akkurate Bild von der Zivilisationsgeschichte, das wir mithilfe archäologischer und ethnografischer Forschung zeichnen. Und du siehst den Unterschied. Hier sind die frühen Menschen keine einfältigen Rüpel, die nicht zu rationalem Denken fähig sind. Nein, hier sehen wir Dinge, die wir heute entweder vermissen oder gerade erst mühsam wiederentdecken. Dinge wie flexible Sozialstrukturen, sozialen Zusammenhalt, Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist natürlich, tja, unangenehm. Es passt so gar nicht zu unserer Vorstellung vom Fortschritt, also von der unaufhaltsamen Vorwärtsbewegung unserer Spezies. Unsere Lieblingserzählung verläuft schließlich geradlinig, von der dunklen Vorzeit in die helle Moderne. Und diese Darstellungen bringen irgendwie alles durcheinander. Bingo. Genau darum geht's in diesen Blinks. Ich bin Arvid, Blinkists hochoffizieller Hobbyanthropologe in Spee und freue mich, gemeinsam mit dir die Zivilisationsgeschichte aufzuwirbeln. Darauf, gemeinsam mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Bist du bereit? Na dann los! Wir nehmen den Buchtitel beim Wort und spulen tatsächlich ein gutes Stück zurück. Zu den Anfängen unserer Zivilisation. Wie fing das alles an? Wie hat sich unsere moderne Gesellschaft entwickelt? Dazu gibt es zwei gegensätzliche Narrative. Das erste stammt vom Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau und lautet ungefähr so. Vor langer Zeit lebten wir Menschen als Jäger und Sammler. In kleinen Gruppen, in denen alle mehr oder weniger den gleichen Stand hatten. Bis wir irgendwann die Landwirtschaft entdeckten. Wir lernten, Pflanzen und Tiere zu züchten und gaben das Jagen und Sammeln auf. Das führte zur Arbeitsteilung und Effizienz. Wir hatten plötzlich Freizeit, in der wir politische Strukturen schaffen und uns neuen kulturellen Disziplinen widmen konnten, wie Kunst, Philosophie und Literatur. Leider hatte all der Fortschritt auch Nebenwirkungen, unter anderem hierarchische Strukturen wie das Patriarchat, Massenhinrichtungen und endlose Bürokratie. Rousseau entwickelte später auch eine positive Vision von einer gerechten und legitimen Gesellschaft. Aber du hörst den Grundton. Das Leben in der Vorzeit war hart, aber fair. Auch wenn man sich hier und da den Schädel einschlug, wenigstens waren alle gleich. Dann kam die Zivilisation daher und produzierte ungerechte Hierarchien. Die zweite Version stammt vom britischen Staatstheoretiker Thomas Hobbes und klingt noch deutlich missgestimmter. Der Mensch ist von Natur aus eigensinnig. Das Leben in der Vorzeit war, ich zitiere, einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Seitdem hat unsere Spezies zwar komplexe Strukturen geschaffen, die den Naturzustand aufheben und unser Überleben sichern. Der Preis sind allerdings hierarchische Herrschaft und damit Unterdrückung. Soweit, so deprimierend. Aber was trifft nun zu? Sozialwissenschaftler würden sagen, ein bisschen was von beidem. Das Problem ist nur, dass archäologische Funde eine andere Sprache sprechen. Denn beide Narrative suggerieren Linearität, die Idee einer zwingenden Vorwärtsbewegung, einen geraden Vektor in unsere zivilisierte Neuzeit. Aber so lief das nicht. Die Zivilisation marschierte nicht schnurstracks voran. Sie trampelte seitwärts, stolperte zurück und blieb stehen. Überhaupt ist die ganze Metapher vom Fortschritt anmaßend, denn wie können wir beurteilen, dass unsere Gesellschaft besser ist als ihre zivilisatorischen Vorstufen? Womit wir bei der wirklich spannenden Frage wären. Welche Alternativen zu den Geschichten von Rousseau und Hobbes gibt es? Genau da kommen diese Blinks ins Spiel. Wir werden sehen, dass die vorzeitlichen Gesellschaften viel komplexer und interessanter waren, als man uns weismacht. Und dass sie mit ganz anderen Formen der politischen Organisation und des sozialen Miteinanders experimentiert haben. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts kam es im kanadischen Montreal zu einer kuriosen Begegnung. Die französischen Siedler trafen sich mit einem Mann namens Condillac Ronc, dem Häuptling des indigenen Volks der Thionontati. Die sonst so kompromisslosen Kolonisten liebten Condillac Ronc. Sie beschrieben ihn als brillanten Redner und kühnen Strategen. Sie sammelten seine politischen Ideen sogar in einem Buch, das sich in ganz Europa wie warme Semmeln verkaufte und zahlreiche Aufklärungsphilosophen inspirierte. Was war an diesen Ideen so besonders? Einfach gesagt, Condillac Ronc verstand nicht, warum die Europäer so besessen von Geld und Besitz waren. Warum hatten ihre Könige so viel Macht und alle anderen Menschen praktisch keine? Wozu so viel Armut, Gewalt und Elend? Und warum ließen sich die Leute das gefallen? Er selbst formulierte es so: Ich denke seit 6 Jahren über den Zustand der europäischen Gesellschaft nach und finde das Handeln der Menschen dort noch immer in allen Bereichen unmenschlich. Das war forsche Kritik, die die europäischen Denker gleichsam schockte und faszinierte. Dabei war Condillac Roncs Verwunderung kein Einzelfall. Viele indigene Völker dachten genauso, als sie mit den Siedlern in Kontakt kamen. Ihr Unverständnis für die europäische Lebensweise wurde als indigene Kritik bekannt. Die europäischen Konservativen wollten davon natürlich nichts wissen. Weder von der Kritik am Autoritarismus, noch von individueller Freiheit oder sozialer Gerechtigkeit. Darum begannen rechtsgerichtete Denker, die Indigenen als wild und unzurechnungsfähig zu diskreditieren. Sprich, sie bemühten dieselbe alte Leier vom Fortschritt. Die europäische Gesellschaft habe einfach Vorsprung auf dem unvermeidbaren Pfad Richtung Zivilisation. Die indigenen Völker hätten noch nicht einmal den ersten Schritt gemacht. Klar gäbe es in Europa Armut, Unterdrückung und religiöse Verfolgung, aber das sei der Preis für das viel höhere Gut der Kultiviertheit. Für alle Gegenentwürfe erfand man den Term egalitär, eine Art Sammelbegriff für Modelle, die von der europäischen Norm abwichen. Vermeintlich utopische Wunschvorstellungen von einer Gesellschaft ohne Autoritäten wie Richter und Könige. Später gab man dann genau diesen Utopien die Schuld an der Französischen Revolution. Condillac Ronc und Co. hätten mit ihren liberalen Hirngespinsten die stabile Ordnung des Absolutismus erodiert. Natürlich war es einfach, all diese abweichenden Gesellschaftsentwürfe in den Egalitarismus-Topf zu werfen und sie pauschal als idealistisch und unrealistisch abzukanzeln. Und natürlich sagt das weniger über diese Entwürfe selbst aus, als vielmehr über die konservative Kultur, die sich mit Klauen und Zähnen gegen sie verteidigt. Am Ende ist es egal, wer was für gerecht hielt. Die Welt wird heute von einer überschaubaren Menge an Machtstrukturen dominiert. Und um das zu rekonstruieren, müssen wir uns angucken, wie all die Häuptlinge, Fürsten und Könige an die Macht kamen. Also los, wie und wann entwickelten sich die ersten Herrscher? Hast du Herr der Ringe gesehen? Dann kennst du die Fantasiewelt, in der so unterschiedliche Wesen wie Hobbits, Zwerge und Elben vorkommen. Da ist von klein und knubbelig bis stark und stattlich alles dabei. So oder so ähnlich ging es viele Jahrtausende in der Vorzeit zu, als teilweise völlig verschiedene Arten unserer Gattung Homo koexistierten. Unsere Vorfahren wandelten schon gute 3 Millionen Jahre auf Erden, bevor sie die Schrift erfanden. Es gibt also keine verlässlichen Aufzeichnungen darüber, was in all dieser Zeit passiert ist. Aber es gibt archäologische Funde. Und die deuten darauf hin, dass die frühe Menschheit sowohl physisch als auch kulturell viel diverser war als heute. Wie gesagt, Elben, Hobbits und Zwerge. Außerdem wissen wir, dass die frühen Menschen ständig auf Achse waren und nur während bestimmter Jahreszeiten zusammenkamen. Zum Beispiel im Sommer, wenn die Früchte und Felder reif waren. Die spannende Frage ist, wie sie dabei interagierten. Wenn es nach Thomas Hobbes ging, dann mit primitiven Machtspielchen. Zum Beispiel mit dem berühmten Brusttrommeln, mit dem Gorillas bis heute Dominanz ausstrahlen und von anderen Gorillas zugesprochen bekommen. Aber auch hier liefert die Archäologie gegenteilige Hinweise. Ethnografische Studien über Wildbeuter in Südamerika und Asien legen nahe, dass sich unsere Vorfahren über Prahlhänse lustig machten. Auf diese Weise stopft die Archäologie auch Wissenslücken in anderen Disziplinen. So glaubten viele Aufklärungsphilosophen jahrhundertelang, der Mensch sei dumm gewesen, bis er die Landwirtschaft erfand. Nicht zu rationalem, logischem Denken fähig. Aber das Einzige, was dumm war, war diese Behauptung selbst. Das wusste auch der Anthropologe Claude Lévi-Strauss, der für seine Forschung lange mit den Nambiquara lebte, einem indigenen Volk im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Lebensweise der Nambiquara variierte je nach Jahreszeit, zwischen stationärer Landwirtschaft in der Regenzeit und nomadischer Wildbeuterei in der Trockenzeit. Dadurch entstanden zwei unterschiedliche Sozialsysteme mit unterschiedlichen Pflichten für die Häuptlinge. Während der Jagd hing ihre Reputation von ihrer Ausbeute ab. In dieser Zeit verhielten sie sich vornehmlich autoritär. Aber während des stationären Ackerbaus zeigten sie ein ganz anderes Gesicht. Sie verhielten sich wie gewiefte Staatsmänner, die weisen Rat gaben, Konflikte lösten und mit gutem Beispiel vorangingen. Die Traditionen der Nambiquara reichten weit in die Geschichte zurück. Sie sind ein Hinweis darauf, dass die soziale Ordnung in frühen Gesellschaften weder primitiv noch fix war. Im Gegenteil, die sozialpolitischen Strukturen variierten saisonal und je nachdem, ob die Gemeinschaft gerade mit Jagen und Sammeln oder Feldarbeit experimentierte. Außerdem können wir darauf schließen, dass die ersten autoritären Machtstrukturen temporär waren. Die frühen Herrscher gebärdeten sich also nur vorübergehend wie dominante Könige. Aber wann richteten sich die Könige und Königin dann dauerhaft an der Spitze ein? Oder anders, wann wurde die Ungleichheit systemisch? Wann wurden unsere Hierarchien so steif, wie wir sie heute kennen?
Die Freiheit. So ein großes Wort. Wir modernen Menschen bilden uns eine Menge auf unsere Freiheit ein. Alle paar Jahre frei entscheiden, wen man wählt. Und dazwischen frei entscheiden, was man konsumiert. Könnte schlimmer sein. Aber was, wenn es auch besser ginge?
Unsere Vorfahren kannten Freiheiten, von denen wir heute nur träumen können. Das begann mit der Bewegungsfreiheit. In frühen Jahrhunderten erstreckten sich kulturelle Normen und Praktiken über tausende Kilometer und ganze Kontinente. Indigene Völker in Nordamerika und Australien konnten von Küste zu Küste reisen und trotzdem dieselben Totemsymbole finden wie zu Hause. Unsere Ahnen kannten drei elementare Freiheiten, die wir heute kaum noch kennen. Erstens, die Freiheit, die Heimat zu verlassen, in dem Wissen, auch in der Ferne willkommen zu sein. Zweitens, die Freiheit, sich spielerisch zwischen verschiedenen Sozialstrukturen zu bewegen. Drittens, die Freiheit, Autoritäten in Frage zu stellen, und zwar ohne Angst vor Sanktionen. Der letzte Punkt führt uns also zurück zur Frage, wann wurde Macht systemisch? Wobei es eigentlich egal ist, ab wann es die ersten Könige und Königinnen gab. Viel interessanter ist, ab wann man sie nicht mehr vom Hof jagen konnte, wenn sie Mist bauten. Ein möglicher Wendepunkt ist der Vormarsch eines Konzepts, das es zuvor nicht gab. Die Idee des Eigentums, des privaten, materiellen Besitzes. Der Aufstieg des Eigentums kann erklären, wie wir Menschen uns selbst aller drei Freiheiten beraubten. Wir wissen alle, wie die europäischen Kolonisten ihren beispiellosen Landraub rund um den Globus rechtfertigten. Die indigenen Völker hätten das Land weder beansprucht noch bearbeitet. Beides stimmt so nicht. Zum einen haben indigene Wildbeutergesellschaften sehr wohl Land bewirtschaftet. Und zwar auf eine Weise, die diverse Sozialstrukturen tragen konnte, von königlichen Höfen über religiöse Kasten bis zu großen Streitkräften. Zum anderen kannten Gemeinschaften wie die Nambiquara durchaus Konzepte, die der Vorstellung vom Eigentum ähnelten und möglicherweise vorausging, nämlich die Idee des Heiligen. Beide Konzepte, das Heilige und das Private, sind exklusiv. Das polynesische Wort Tabu steht für etwas, das nicht berührt werden darf. Das ist gar nicht so weit entfernt vom modernen Eigentumsrecht, das Privatbesitz schützt. Denk an dein Smartphone oder dein Auto. Du allein entscheidest, wer es in die Hand nehmen oder fahren darf. Aber wie konnten die Vorstellungen von Heiligtum und Eigentum so dominant werden? Wie und warum wurden sie so wichtig, dass sie die Freiheit der Menschen beschnitten? Die Wissenschaft war lange voreingenommen, was indigene und präagrikulturelle Völker angeht. Man sah sie nicht als eigenständiges kulturelles Phänomen, sondern als evolutionären Zwischenschritt, als eine Art unfertige Übergangslösung auf dem Weg zu einem ordentlichen Staat, mit Untergebenen, die ihrem Herrscher gehorchen. Aber manche indigene Völker waren nicht vorlandwirtschaftlich, sondern antilandwirtschaftlich. Ein Beispiel waren die indigenen Völker Kaliforniens, im Südwesten der heutigen USA. Archäologische Funde legen nahe, dass sie sich ganz bewusst gegen bestimmte soziale Praktiken entschieden, und zwar in Abgrenzung zu ihren Nachbarn an der nordwestlichen Pazifikküste. Zum Beispiel gegen die Sklavenhaltung. Die indigenen Gemeinden im Nordwesten hielten im späten 18. Jahrhundert ein gutes Viertel ihrer Mitglieder als Sklaven, vermutlich um zuverlässigen Nachschub an Arbeitskräften zu schaffen. Außerdem pflegten diese Völker exzessive Rituale wie den Potlatch, ein üppiges Fest des Schenkens, bei denen auch schon mal Menschen geopfert wurden. Dagegen waren die indigenen Kalifornier geradezu asketisch. Ihre Feste kamen ohne Überschwang und nur mit wenigen Grundnahrungsmitteln aus. Sie vermieden jede Form von Selbstbeweihräucherung und verwehrten sich gegen die Idee der Sklavenhaltung. Das hatte eine starke politische Komponente. Wir wissen heute, dass die indigenen Kalifornier weit herumkamen und somit wussten, dass Sklaverei eine Option der sozialen Ordnung war. Das wiederum spricht dafür, dass sie sich aktiv dagegen entschieden. Die Unterwerfung anderer Menschen war vermutlich schlichtweg nicht mit ihren Werten vereinbar. Was lernen wir daraus? Naja, in erster Linie, dass sich indigene Kulturen in keinem Vakuum entwickelten, sondern in Relation oder gar Abgrenzung zueinander. Zweitens sehen wir, dass sich hierarchische und egalitäre Gesellschaften nicht nacheinander, sondern gleichzeitig bildeten. So oder so ähnlich fing der Mensch an, seine Freiheit zu verlieren. Durch Machtstrukturen, die sich innerhalb der intimen Ordnung einzelner Gemeinden formten. Durch Entscheidungen, die die Werte und Menschenbilder dieser Gemeinden widerspiegelten. Die antiken Athener pflegten ein seltsames Ritual. Sie bepflanzten große Körbe mit schnell sprießenden Gräsern und Kräutern und trugen sie mitten im Hochsommer auf Dachterrassen. Dort sollten die Miniaturgärten dann in der prallen Sonne verwelken. Das Ritual war eine botanische Reinszenierung vom Tode Adonis, denn der Legende nach wurde der altgriechische Gott in der Blüte seines Lebens ermordet. Dieses Ritual hat seine Wurzeln schon lange vor der Entdeckung der Landwirtschaft, kann aber durchaus als hobbygärtnerisches Experiment gesehen werden. Als früher Vorstoß in die Welt der Agrikultur und als Spielerei, die irgendwann zur seriösen Wirtschaft zur Ernährung ganzer Bevölkerungen reifte. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ackerbau ist knüppelharte Arbeit. Man muss die Erde freilegen und lockern, säen und jäten, bewässern und abernten. Für unsere Vorfahren bedeutete das, dass die Ernährung zwar auf Dauer produktiver werden konnte, zunächst mal aber wesentlich anstrengender geriet. Kein Wunder also, dass sich manche Kulturen nur kurz an der Landwirtschaft versuchten und dankend ablehnten. Oder nur einen Teil des Jahres über Bauern waren. Das wiederum erklärt, warum unsere Spezies so lange brauchte, um Feldfrüchte wie Weizen zu domestizieren. Nämlich gute 3000 Jahre. Forschern zufolge hätte man das locker in einem Zehntel der Zeit schaffen können. Der Grund ist, dass sich unsere Vorfahren langsam an die Landwirtschaft heranpirschten. Sie bestellten kleinere Flecken Land und jagten und sammelten nebenher weiter, bevor sie irgendwann ganz auf Feldarbeit umstellten. Mit anderen Worten, die sogenannte landwirtschaftliche Revolution geschah nicht über Nacht. Sie ging langsam und stoßweise vonstatten. Außerdem wurde sie nicht von Männern, sondern in erster Linie von Frauen vorangetrieben. Es gibt noch ein weiteres Argument dafür, dass die Transition schleichend war. Es konnte gefährlich sein, sich ausschließlich auf die Landwirtschaft zu verlassen. Das zeigten die Erfahrungen von Völkern, die in der Jungsteinzeit, also zwischen 10.000 und 4.500 vor Christus, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und Österreichs lebten. Hier führten Missernten zu tödlichen Hungersnöten und blutigen Fehden. Viele Gemeinschaften lernten daraus und hielten bewusst an einer Balance aus Landwirtschaft und Wildbeuterei fest. Ach, und noch etwas. Es heißt ja oft, der Übergang zur Landwirtschaft habe automatisch zum Konzept des Privateigentums geführt. Aber auch dafür gibt es keine Beweise. Im Gegenteil. Die gemeinschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung von Land war weit verbreitet, vom schottischen Hochland bis zum Balkan. Und ist es vielerorts noch heute. So verrückt es scheint, angesichts der Strapazen und Risiken der Landwirtschaft, irgendwann fanden sich die Menschen zu immer größeren festen Siedlungen zusammen, den ersten Städten. Auch hier gibt es Klischees. Wir stellen uns vorzeitliche Städte gerne als strenge und drakonische Regimente vor, mit klaren Hierarchien zwischen Herrschern und Beherrschten. Und wir sind stolz darauf, dass wir modernen Städte an Sharing-Economies wie Airbnb oder Carsharing sowie an direkter politischer Teilhabe tüfteln. Dabei hat es das alles, nun ja, in etwas anderer Form, schon gegeben. Nimm die ersten Städte in Mesopotamien, zwischen Euphrat und Tigris. Hier gab es keine Anzeichen monarchischer Herrschaft. Gemeindearbeit wurde kollektiv organisiert, in einem System ähnlich der französischen Corvée. Die Menschen wurden für eine begrenzte Zahl an Tagen pro Jahr zu gemeinschaftlicher öffentlicher Arbeit verpflichtet. Auch politische Teilhabe war oft nicht nur gewünscht, sondern Formsache. Es gab regelmäßige öffentliche Volksversammlungen in den frühen Städten der Hethiter, Phönizier, Philister und Israeliten. Ähnliches gilt für die soziale Gerechtigkeit, wie archäologische Untersuchungen über frühe mesopotamische Großstädte zeigen. Wohlstand, handwerkliche Produktion und Verwaltung waren gerecht über die ethnisch diversen Bezirke dieser Agglomerationen verteilt. Es kam natürlich vor, dass kleinere Gruppen unterschiedliche politische Vorstellungen hatten. Diese Konflikte wurden dann in den öffentlichen Versammlungen ausgetragen, manchmal diplomatisch, manchmal kämpferisch. Die Großstadt Teotihuacan im heutigen Mexiko entstand im 1. Jahrhundert nach Christus, also wesentlich später, funktionierte aber ähnlich. Sie war die Heimat von über 1 Million Einwohnern, ethnisch divers und so prunkvoll wie fortschrittlich. Ihre komplexe Sozialstruktur kannte keine Herrscher. Künstlerische Artefakte aus jener Zeit stellen die Teotihuacanos alle in gleicher Größe dar. Das zeigt, welchen Wert die Menschen auf Gemeinschaft und kollektive Werte legten. Nicht so in den kleinen Bergdörfern vor den Toren der Stadt. Hier am Rande der urbanen Zivilisation formten sich die ersten Oberschichten. Ein Beispiel ist die Gegend um Arslan Tepe in der heutigen Osttürkei, wo sich militärische Eliten in schwer bewehrte Paläste und Festungen zurückzogen. Diese Krieger lieferten sich erbitterte Kämpfe um Vorräte und Sklaven und verwehrten sich gegen die Trends der nahegelegenen Städte, wie die Erfindung der Schrift. Jetzt haben wir also über die ersten Städte, Hierarchien und Herrscher gesprochen. Aber wann formten sich die Vorläufer von dem, was wir heute als Staat bezeichnen? Zur Erinnerung, ein Staat ist, im weitesten Sinne, die Gebietshoheit einer politischen Körperschaft – also ihre rechtlich geordnete Herrschaft über ein abgegrenztes Territorium, inklusive alle darin befindlichen Dinge und Personen. Damit gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Staat und allen Gemeinschaften, die wir bisher gesehen haben: die Konzentration von Macht. In vorzeitlichen Kulturen entstand soziale Macht durch drei getrennte Prinzipien. Man kontrollierte physische Gewalt, man besaß wichtiges Wissen oder man hatte individuelles Charisma. Doch Forschern zufolge war es nur eine Frage der Zeit, bis diese drei Machtformen zusammenfielen. Aber wann? Dafür begeben wir uns erneut auf Spurensuche. Ein Beispiel für Macht durch Charisma finden wir bei den Olmeken, die im heutigen Mexiko lebten und als Mutterkultur der mesoamerikanischen Gesellschaften gelten. Ihre Anführer gewannen ihr Ansehen durch ihr gutes Abschneiden bei feierlichen Ballspielen, die jahrtausendelang große Bedeutung hatten. Ein Beispiel für Macht durch Wissen liefert eine Kultur, die vor der Inka-Zeit im peruanischen Hochland lebte. Ihre Oberhäupter erhielten ihre soziale Macht durch ihre intime Kenntnis esoterischer Überlieferungen und Rituale. Trotzdem waren diese Kulturen keine Staaten. Denn wie gesagt, dafür musste man erst die drei Prinzipien sozialer Dominanz vereinen, und zwar durch spektakuläre Machtdemonstrationen. Genau das geschah im alten Ägypten, wo sich Könige mit ihren Untergebenen begraben ließen. Manchmal sogar mit tausenden Menschen, die eigens für den Anlass getötet wurden. Heute sehen Archäologen solche Tötungsrituale als die ersten sicheren Zeichen dafür, dass sich ein Staat formierte. Da waren zum ersten Mal Herrscher am Werk, die ihre Macht sichtbar und nachhaltig zementieren wollten. Aber solche brutalen Protostaaten waren nicht die einzigen Orte politischer Organisation. Archäologischen Funden zufolge gab es erste spezialisierte Verwaltungssysteme in kleinen jungsteinzeitlichen Dörfern wie Tell Sabi Abiyat im heutigen Syrien. Die Menschen erfanden eine Art Buchhaltung, um die Wasserverteilung zu überwachen. Damit kontrollierten sie Eliten, die sich mehr nahmen, als ihnen zustand. Auch das spricht dafür, dass unsere Vorfahren den Mut hatten, Fehler in der Gesellschaft zu korrigieren und gegen Machtmissbrauch vorzugehen. Womit wir noch immer bei derselben Frage wären: Wann und wie wurde die Macht der Könige und Aristokraten systemisch? Vielleicht verhielt es sich ähnlich wie bei den alten Athenern. Du erinnerst dich an ihre botanischen Experimente, die wohl die Vorläufer der Landwirtschaft waren? Was, wenn die Geschichte der Imperien ähnlich begann? Mit Experimenten. Mit Menschen, die ihre eigene Bedeutung erhöhten und sich Denkmäler setzten oder eben monumentale Pyramiden bauen ließen. Solche pompösen Bauten und spektakuläre Rituale wie die Massenopfer untermauerten eine ganz neue Form von Machtanspruch. Aber nochmal zurück zum Staat. Wir haben gesehen, dass seine Entwicklung keine unabwendbare Notwendigkeit war. Kein Fluchtpunkt einer zwingenden gesellschaftlichen Evolution. Im Gegenteil, es ist noch gar nicht so lange her, dass der Mensch die drei genannten Formen sozialer Macht konzentrierte. Und wenn der Staat als politische Ordnung nicht unvermeidbar war, ist er dann vielleicht auch ersetzbar? Zwischen 400 und 800 nach Christus begannen indigene Völker in Nordamerika Mais anzubauen, und zwar im Landesinneren, entlang des Mississippi Rivers. Wenig später kam es zu einer auffälligen Häufung militärischer Konflikte und dann zu einem rasanten Bevölkerungswachstum in Cahokia im heutigen Illinois. Bald entwickelte sich Cahokia zur größten Stadt nördlich von Mexiko. Um das Jahr 1050 erreichte die Einwohnerzahl ihr Maximum von etwa 40.000. Dann geschah etwas. Ein Ereignis, das zu einer langen, zähen und brutalen Phase der Zerstörung und Abwanderung aus Cahokia führte. Ähnliche Prozesse ereigneten sich in anderen früheren Städten wie Teotihuacan in Mesopotamien oder dem antiken Ägypten. Wir wissen nicht, was für ein Ereignis das war. Nur, dass die Einwohner Cahokias unglücklich waren und daraufhin ihre Stadt verließen. Der Fall von Cahokia schlug offenbar große politische Wellen. Viele spätere Gemeinden in Nordamerika versuchten sich vor einem ähnlichen Schicksal zu schützen. Durch neue soziale Ordnung und neue Werte wie politische Debatten, Meinungsvielfalt und eine entschieden anti-autoritäre Haltung. Das führt zu einer wichtigen Erkenntnis. Der Staat ist nicht das Ende sozialer Evolution. Eine Gesellschaft kann sich zu einem Staat hin, aber anschließend auch wieder davon wegentwickeln, zu einer ganz anderen Form von Ordnung. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem zweiten Blink und der indigenen Kritik an den europäischen Gesellschaften. Diese Kritik kam nicht aus dem Nichts. Sie war das Ergebnis jahrhundertelanger politischer Erfahrungen und Konflikte in und zwischen indigenen Völkern. Die Ergebnisse waren wertvolle Lernprozesse. Die indigenen Völker Nordamerikas entwickelten unabhängige und antiautoritäre politische Visionen, die erst die europäischen Kolonisten und später auch die Aufklärung beeinflussten. Damit wirken sie bis heute in das moderne politische Denken hinein. Kurzum, soziale und politische Entwicklung ist nicht linear. Sie ist kein gleichmäßiger Strom, der unaufhaltsam auf einen evolutionären Fluchtpunkt zufließt. Nein, sie verläuft in Schüben. Sie vollzieht sich durch unzählige Versuche und Irrtümer. Unsere Gegenwart ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sind nicht das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte. In diesem Sinne, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir denken die Entwicklung unserer Spezies gerne als lineare Erfolgsgeschichte, als zwingende Vorwärtsbewegung von primitiven und brutalen Anfängen über grobe, aber notwendige Zwischenschritte hin zur modernen, ach so zivilisierten Gegenwart. eben als unaufhaltsamen Fortschritt. Aber du hast es gesehen. Die Entwicklung menschlicher Gesellschaften war kein Durchmarsch, sondern eher tanzendes Getorkel mit Ausfall und Rückschritten, Seitensprüngen und Abwägen, Parallelen und Pirouetten. Vor allem müssen wir unsere überhebliche Sicht auf vorzeitliche, antike und indigene Kulturen überdenken. Die waren nämlich nicht einfältig, sondern wahnsinnig komplex und experimentierfreudig. Es gab im Laufe der Kulturgeschichte etliche Gesellschaftsformen, die gerechter, freier, diverser und partizipativer waren als mancher moderner Staat. Und was lehrt uns das alles? Vielleicht ein bisschen Demut. Wir bilden uns eine Menge auf unsere moderne Gesellschaft ein. Aber wir sind weder der Höhepunkt noch das Ende der Zivilisation.